Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jenseits der Matrix. Das ist der Podcast für spirituelle Menschen, die endlich ankommen wollen. Hallo Enrico, wie schön, dass wir heute wieder hier zusammensitzen, so wie am Frühstückstisch miteinander die spirituell heißen Themen diskutieren.
Ja, guten Morgen, Andrea. Stimmt, wenn wir am Frühstückstisch saßen, dann waren dann wirklich immer alle heißen Themen gerade auf dem Tisch.
Genau.
Ja.
Und wir haben uns ja damals auch geschworen oder versprochen, dass wir genauso unseren Podcast machen wollen, so wie wir sonst dann beim Frühstück um welche krassen Themen diskutieren.
Ja, und heute mit dem Thema Ich, das Geheimnis des Leids.
Gibt ja auch ein Buch, das heißt Kein Ich, keine Probleme.
Okay.
Finde ich übrigens auch sehr schön. Also ich habe es
Ja.
gelesen, ich mag es, ich liebe es.
Nicht gut.
Ja.
Ja.
Erzähl mal, was ist
Deshalb.
deine Idee zu dem Podcast heute?
Ja, tatsächlich wurde ich inspiriert von Eckhart Tolles Buch Eine neue Welt. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich, wirklich super gut. Und ich finde ja, es gibt wenige spirituelle Bücher, die so wirklich den Kern erfassen. Und ich finde, von dem Kern hat er ein ganz großes Stück gut und einfach erklärt.
Ja.
Und das ist außergewöhnlich. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich solche Bücher finde, weil ich liebe es, mir solche Sachen reinzuziehen. Aber gleichzeitig sind die meisten Bücher so, dass ich denke, oh, die beschreiben wieder den spirituellen Burnout mehr als, als wie man wirklich ankommt.
Ja.
Und bei ihm, finde ich, ist ganz, ganz viel Wahrheit und Weisheit drin, die mich auch nochmal inspiriert hat und mir nochmal eine neue Perspektive gegeben hat. Und da dreht es sich eben viel darum, wie Leid entsteht oder was es mit Leid auf sich hat und warum da das Ich für so wichtig ist.
Ja, Eckhart Tolle ist einfach da auch in der Sache wirklich ein Genie. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wann er dieses Buch schon geschrieben hat. Das ist ja schon mindestens, sag ich mal, 20 Jahre alt. Und ich glaube, es heißt Eine neue Erde.
Ja, das kann
Kann
sein,
sein.
ja. Eine neue Erde, ja.
Ja. Und ich habe das schon vor unendlichen Zeiten gelesen. Erst das Buch jetzt und dann dieses. Und ich war auch unglaublich beseelt. Aber es ist auch echt so, ich könnte es, glaube ich, nochmal lesen. Ich denke, ich würde heute auch viele Sachen ganz anders lesen und verstehen können als damals, als es noch so was wie Utopie.
Ja.
Und jetzt sind wir ja eigentlich so nah dran an dem, was er beschreibt. Also das im Alltag tatsächlich zu finden und wahrzunehmen und zu
Ja.
verstehen auch all das, was er beschreibt, ne?
Also für mich ist es so, ich habe das Buch gehört und dachte, wow, er beschreibt das, worum es geht, so gut. Es fehlen nur noch die Schritte, wie man es einfach im Leben hinkriegt, wo ich dann
Ja.
wieder unseren Kurs so mega finde. Aber es ist ja schön, dass es Menschen gibt, die schon mal die Idee so gut beschreiben. Und ich muss zugeben, ich hätte es vor über 2 Jahren jetzt nicht so verstehen können, dass es bei mir mehr als Klick gemacht hätte. Dass es bei mir wirklich zu einer Veränderung geführt hätte, weil ich dann halt es auf die falsche Art und Weise gemacht hätte. Da haben wir viel auch schon drüber gesprochen in der Folge, in der es darum geht, mit schnelle spirituller Folge und keine Zeit zum Gutfühlen. Da haben wir diese ganzen Prinzipien, wie Spiritualität so getan wird und nicht so sehr geseint wird, schon so viel auseinandergenommen. Deshalb will ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber was halt wirklich nochmal spannend war, war nochmal diese Erklärung mit dem Ich. Weil ich finde, Leid ist somit wahrscheinlich der Hauptantriebsfaktor, dass Menschen in eine persönliche Entwicklung gehen und dass sie sich letztendlich auch der Spiritualität widmen. Und es
Ja,
war ja auch für
total.
mich so und es war ja auch für dich so. Und ich treffe immer wieder Menschen, die halt letztendlich wegen irgendeinem Leiden dahin kommen. Und ja, es ist so, ich dachte früher immer, das ist ja auch quasi die Idee in der Matrix, man muss halt einfach nur diese ganzen schlechten Gefühle übertünchen mit positiven Gefühlen und dann gibt es nie wieder negative Gefühle und alles ist gut.
Ja,
Aber
und
es.
die ganzen negativen Gedanken ersetzen durch positive Gedanken, ne?
Ja.
Und dann hat man's, aber das ist ja einfach nicht so. Und da haben wir ja einfach schon genug drüber gesprochen.
Ja.
Aber erzähl mir mal, also bring mich mal da sozusagen auf den aktuellen Stand, weil wie gesagt, ist bei mir schon total lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Und jetzt beschreib mir mal so kurz und knackig, so wie du das immer so gut kannst, was ist so das, was du da meinst mit diesem Ich?
Ja, also die schönste Beschreibung finde ich ist eigentlich, dass wenn man einem Kind ein Spielzeug schenkt und es ihm dann wieder wegnimmt, nach kurzer Weile, dann wird das Kind sehr wahrscheinlich weinen. Das liegt daran, dass das Kind diesem Spielzeug, zumindest ab einem gewissen Alter, ein Ich-Gefühl zuschreibt. Ein Gefühl von, das bin ich. Und wenn ich ihm dieses Spielzeug nun wegnehme, dann nehme ich ihm ein Stückchen Ich weg. weshalb das Kind sich dann unvollständig fühlt und das Gefühl hat, nicht mehr okay zu sein letztendlich. Also es gibt jetzt ein echtes Problem. Und das ist quasi der Ursprung allen Leids, dass wir unseren oder fast allen Leids, es gibt ja noch das körperliche Leiden, aber so dieses, ich sag mal, psychisch-emotionale Leiden, das nicht sein müsste. Wenn ich mir den Finger schneide, wird es immer noch wehtun, auch wenn ich keinen nicht habe, aber dem Körper wird es immer noch wehtun. Aber dieses Leiden, was ich heute meine, das ist halt dieses, ich beschreibe mal, wie ich das, ich weiß nicht, wo ich den Spruch her habe, ich gebe ihn auch nicht so schön wieder, wenn ich ihn nochmal lese, lerne ich ihn auswendig. Da stand sowas wie, das Leben ist wie immer fallen, also herunterfallen und Angst haben, dass man aufschlägt. Und spirituelles Erwachen ist im Prinzip die Einsicht, dass man immer fällt, aber niemals aufschlagen wird und
Ja,
sich dann in dem Fallen wohlzufühlen.
ich glaube, das hat Satguru gesagt.
Das kann
Das ist
sein.
irgendwie, ich glaube, eine Übersetzung von Satguru. Und ich finde das auch mega, weil das einfach wirklich hilft zu verstehen. Also wir ändern eben nicht dieses Fallengefühl,
Ja.
ja, sondern wir ändern nur diese verrückte oder die Wahnvorstellung, dass wir irgendwo aufschlagen.
Ja,
Ja, also das ist dann weg. So.
und dieses Fallengefühl ist ja quasi, wie sich das Leben anfühlt, wenn man das ungefiltert wahrnimmt, ne? Also da ist ja ständig fließt Energie überall. Also es gibt quasi so viele Wahrnehmungen und Eindrücke, die gleichzeitig da sein können. Man muss natürlich nicht alle davon wahrnehmen, aber so die rohe Wahrnehmung wäre quasi so unglaublich umfangreich und schon fühlt sich vielleicht auch an wie chaotisch, auch wenn es eigentlich in einer perfekten Harmonie ist, dass das halt für das kleine Ego in uns, was eigentlich nur die Kontrolle haben und überleben will, so ein erschlagender und überfordernder Eindruck gewesen sein muss, als wir kleine Kinder waren, schon angefangen mit den Gefühlen, die so stark über uns kamen, dass wir sie nicht aushalten konnten, dass wir halt letztendlich probiert haben, etwas Stabilität ins Leben zu bringen. Und diese Stabilität haben wir mit dem Ich-Gefühl probiert, ins Leben zu bringen. Und das Ich-Gefühl haben wir eben diesem Körper gegeben. Weil das kann ich fühlen, die Wand fühle ich nur durch meinen Körper, aber nicht mehr, dass ich die Wand bin. Dann gibt es aber genauso das Ich-Gefühl, dass ich eben fälschlicherweise auch den Spielzeugen gebe oder den Eigenschaften, die mir zugesprochen werden. So kann ich in der Schule lernen, ich bin schlecht in Mathe und dann bin ich schlecht in Mathe. Das ist nun eine Eigenschaft von mir.
Genau.
Und wenn Leute, das Beispiel mag ich so gern, weil das halt einfach so verrückt ist für mich, was da abläuft. Wenn Fußballfans einen Verein treffen, der quasi ihnen konkurrierend ist, dann haben die so ein starkes Ich-Gefühl zu ihrem Verein und die anderen zu ihrem Verein, dass die diese Rivalität bis zur Prügelei bringen.
Ja.
Nicht alle natürlich, aber dass sowas überhaupt passiert, zeigt einfach nur, was für ein großer Ich-Wert in dieser Sache ist. Dabei würden sich die Fußballspieler selber, also die eigentlichen Teams, wahrscheinlich nie prügeln. Die Fans aber schon.
Das stimmt, das ist krass.
Fußballspieler wechseln vielleicht sogar den Verein, wenn sie
Ja,
einen
ja,
besseren
ja.
Vertrag kriegen, aber die Fans, die sind
Ja.
so sehr mit ihrem Ich-Gefühl da rein involviert. Und dieses
Ja,
Ich,
aber, ja, Entschuldigung.
nur noch einen Satz, dieses
Ja.
Ich-Gefühl ist halt quasi der Versuch, etwas Sicherheit im Leben zu haben und später der Wunsch, den Beweis zu haben, dass ich existiere. Und wenn mir jetzt jemand sagt, sein Fußballverein ist scheiße, dann wird meine Existenzgrundlage in Frage gestellt. Und jetzt muss ich mich verteidigen, um zu beweisen, dass ich existiere. Und das ist halt quasi so, wo das Ganze losgeht.
Ja, also ich habe gerade gestern im Gespräch, gab es den Moment, wo es darum ging, dass mein Gesprächspartner darauf beharrt hat, dass ihm im Leben etwas angetan wurde. Und ich meine, weißt du, wenn mir etwas, das gehört ja zu dem Ich dazu, ne? Mir, meiner, mich, ja, das beschreibt ja alles diese Eigenschaft, also diese Besitzansprüche. Und wenn mir etwas angetan wird und ich darauf beharre und darauf bestehe, dass das so ist, dann wird es da drin einfach auch keine Veränderung oder Lösung oder auch kein Loslassen geben können. Ne? Weil es ging halt um Loslassen und wie sozusagen man etwas loslassen kann, was einem ja wirklich angetan wurde. Und das sind ja auch Fragen, die uns so oft erreichen. Aber es hat ja hauptsächlich damit zu tun, dass es ein Festhalten an diesem Ich gibt. Also, dass es einen Besitzanspruch auf dieses, was mir angetan wurde, gibt. Es gibt in der Kinesiologie, im Psyche, gibt es so einen unglaublich tollen Satz, der heißt: Ich vergebe mir und allen anderen alles. und ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Leben. Und ich weiß, immer wenn der drankommt, so, ich war ja auch viel als Assistentin dabei, wenn dieser Kurs unterrichtet wurde. Und immer wenn dieser Teil unterrichtet wird, also immer wenn dieser Satz kam, ich weiß, wie viel Diskussion das immer gab. Dieses, ne, ich vergebe mir und allen anderen alles. Das hat so, das ist so eine Generalamnestie, was die Leute überhaupt nicht aushalten können in. Und ich weiß, dass viele am Anfang den Satz kleiner gemacht haben. Also was weiß ich vergebe meiner Mutter, dass sie mich nicht wirklich lieben konnte, weißt du, und übernehme die Verantwortung, weil sie das in dieser Größe, in dieser Dimension von alles und allem gar nicht zulassen konnten, nicht mal denken. So.
Ja, total
Das fällt
spannend.
mir dazu ein. Und da auch nochmal so Erinnerung an unseren Hund Baxter, der hatte ja zum Schluss echt Gelenkschmerzen. Aber er hat nicht gelitten, weil du vorhin sagtest, so körperliches Leid. Also wenn der Schmerz da ist, hat man diesen Schmerz. Und wenn es einem gerade unwohl ist, ist es einem gerade unwohl. Daran zu leiden, hat etwas mit Bewertung zu tun.
Genau.
Ja.
Und das ist halt diese Schnittstelle, weil negative Gefühle in Anführungsstrichen sind ja eigentlich gar nicht negativ. Es sind einfach erstmal nur niedrig schwingende Gefühle, ist vielleicht die bessere Formulierung. Oder auch welche, die vielleicht gerade oder die häufig dann dazu führen, dass Menschen sich selbst mit Glück, Freude, Liebe und so im Weg stehen. Aber eigentlich steht man sich ja mit diesem ganzen durchlässig und offen sein und angebunden sein nur im Weg, wenn man diesen Gefühlen auch ein Ich-Gefühl gibt und den Situationen, auf die sie sich beziehen. So, und wenn ich jetzt eine Situation als unfair empfinde, dann und nur genug Ich-Gefühl da reingegeben habe, dann kann ich die Situation gar nicht mehr von meinem Gefühl unterscheiden. Das vermischt sich jetzt. Jetzt ist nicht mehr die Situation und ich finde sie unfair. Jetzt ist es eine unfaire Situation. Und die hat auch noch mit mir zu tun. Und das
Richtig,
ist
ja.
quasi, wie wir in Resonanz treten mit diesen Dingen. Das heißt, jetzt kann ich darunter leiden. Jetzt geht diese Schwingung auf mich über. Jetzt habe ich ein Problem, weil das ja alles ich bin. Meine Wahrnehmung, meine Welt, meine Wahrheit. Und wenn ich dieses Ich rausnehme, wenn ich einfach nur anerkenne, während ein Gefühl da ist, wie Angst, Ungerechtigkeit oder sonstige niedrig schwingenden Gefühle, dass das nicht ich bin, dann passiert zuallererst einmal eine Entkopplung von diesem Leiden müssen. Klar, ich kann jetzt immer noch leiden, wenn ich will. Man kann ja alles auch mit bewusster Absicht erzeugen. Aber wenn ich mich dann nicht bewusst dafür entscheide, dann ist sofort sowas da wie, okay, da ist ein Druck, da ist vielleicht ein Kribbeln, ein niedrig schwingendes Kribbeln in meinem Bauch oder so, ja. Aber es ist nicht mehr so, dass das dann mich selber mitschwingen lässt. Also meine Essenz quasi erschüttert so vom Gefühl, wie sich das ja für uns anfühlt, sondern ich kann klar als Essenz bleiben, weil das nicht mehr ich bin. Das ist ein bisschen wie, meine Essenz ist ja Bewusstsein und dieses Bewusstsein ist fließend und kann sich ausdehnen und um alle Formen legen oder auch nicht. Und das ist ein bisschen wie so ein, wie halt ein Geist oder wie eine Aura, die sich halt um diese ganzen Gefühle rumschließt und sie halt zum Teil von sich macht. Und wenn sie wieder aufhört, sich um diese Gefühle zu legen, dann machen ja doch nichts mehr damit. So kann ich das vielleicht noch, oder ein anderes Bild, was ich auch öfter habe, ist, wenn ich eine Steinwand hätte, die könnte ich schlagen, zerbrechen, umstoßen. Wenn das jetzt nur noch Wasser wäre, dann fällt es schon deutlich schwerer, dieses Wasser irgendwie aus der Bahn zu werfen. Das würde halt im Zweifelsfall einfach nur drum rumfließen, aber es würde heile bleiben. Wenn es nur noch Wind oder Luft wäre, dann ist es noch schwerer, mit irgendeiner Krafteinwirkung irgendetwas zu bewirken. Das heißt, je weniger ich im Widerstand bin mit dem, was ist, desto weniger kann das, was ist, mich aus der Bahn werfen, verletzen, kaputt machen oder sonst was. Und dieses Ich-Gefühl ist halt der Hauptgrund, warum wir etwas in solch einer Art und Weise verstehen, dass wir dann einen Grund empfinden, damit im Widerstand zu sein.
Ja, ich meine, da kannst du ja mal auf die Spitze treiben noch, ne? Wir sagen, es ist mein Leben, es ist meine Essenz, es ist mein höheres Selbst. Also selbst diese ganzen Besitzansprüche, wenn die mal losgelassen sind, ja, dann ist es nämlich nur noch das Leben, die Essenz, das Bewusstsein, weißt du? Und dann auch, dann wird es auch klarer, wieso immer gesagt wird, dass alles eins ist am Ende, weil es gibt ja eben diese Unterscheidung in meins und deins nicht mehr. Und wenn meins und deins nicht mehr existiert, dann wird eine Trennung beendet. Und ich habe ja nun gerade so durch die Enkelkinder, ne, so erlebe ich ja so unglaublich schön nochmal mit, wie diese Identifizierung stattfindet. Also Die kleine Maus ist ja nur gerade 2 und die redet ja von sich selbst gerne noch mit ihrem Vornamen. Sie sagt, Auri will malen oder Auri malt. Ja, sie sagt nicht, ich male. Es wird ja dann erst, also weil das dann auch gerne mal von Erwachsenen korrigiert wird, ne? Was weiß ich, die sagen ich und dann übernehmen das irgendwann die Kinder und dann kommt ja irgendwann erst dieses ich male. Und ich habe schon so oft überlegt, was würde eigentlich passieren, wenn wir das nicht machen würden? Also wenn ich weiterhin sagen würde, Andrea sitzt gerade mit Enrico im Podcast und nimmt einen Podcast auf. Und wenn es dieses Ich eben gar nicht gäbe in der Sprache, sondern wenn wir es in der dritten Person sprechen würden, dann würde nämlich auch die Identifikation und dieses daran leiden tatsächlich direkt weniger werden. Ich habe es in der Praxis mehrfach mit Menschen ausprobiert, dass sie mir ihre Geschichte in der dritten Person erzählen und das verändert etwas unmittelbar. Ja.
Natürlich die Frage, ob man nicht erst das erste, dritte Personenspiel verstehen muss, um dann wieder mit der dritten Person aus der ersten zu wechseln, oder ob das Kind dann einfach aus Auri das neue Ich machen würde.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das wird nicht reichen. Und es ist ja viel schöner, innerhalb der Bewusstheit wirklich zu verstehen, was dieses Ich-Gefühl bedeutet,
Ja.
was es für Konsequenzen hat und für Auswirkungen und gleichzeitig, dass all das nicht sein müsste.
Ja.
Ich vergleiche es ja auch mal so gerne. Also du hast ja vorhin gesagt, dass es negative Gefühle gibt oder Gefühle, die eben niedrig schwingen oder die wir nicht mögen. Und dieses negative Gefühl ist ja etwas, was in dem Moment einfach präsent ist. Und ich mag gerne mal vergleichen mit etwas, es gibt so diese Harry Potter, diese Bohnen, die so eklig schmecken, ne? Die gibt es ja auch
Wird
tatsächlich in echt. Und da gibt es ja wirklich welche dabei, die sind wirklich eklig. Aber wenn ich sie nicht als mich identifiziere, dann ist das doch einfach nur ein Geschmack, den ich in dem Moment im Mund habe und den ich in dem Moment, ich sage es jetzt, zum Kotzen finde und deswegen diese Bohne ausspucke. Und wenn wir Gefühle vielleicht auch mal auf so eine Art verstehen könnten, dass Gefühle erstmal etwas ist, was gerade durch mich durchfließt und je nachdem, ob ich den Geschmack mag oder nicht mag, kann ich ihn ja auch wieder ausspucken oder zumindest einfach sozusagen warten, bis das durchgeflossen ist und dann wäre
Genau.
es ja auch fertig. Also
Ja.
das dauert ja nur ein paar Minuten und dann ist dieses was auch immer Gefühl fertig.
Ja.
Wenn ich aber jetzt anfange und denke, oh nein, nicht schon wieder diese Traurigkeit und ich habe da schon so viel dafür gemacht und mit meinen Ahnen und meiner Kindheit und alles und dann hänge ich ja wieder an diesem, dann hänge ich fest, ne?
Ja. Das ist ja quasi, wo unsere Heiligen Drei, nenne ich es mal, anrufen, ja.
Unsere Heiligen Drei, das hast du ja noch nie gesagt.
Ja, kam mir gerade.
Das finde ich ja lustig, ey.
Loslassen, Anbindung und Gewahrsein. Und ich
Ja.
hatte auch am Wochenende, als ich auf einer Fortbildung war, ich habe ja auf dem Hinweg das Buch gehört und auf dem Rückweg. Und da habe ich halt mir noch mal mehr zur Priorität genommen, tatsächlich dieses Kein-Ich-Gefühl in den Dingen zu sehen, sondern mir bewusst zu sein, wenn etwas in mir geschieht, dass das einfach so ist.
Ja.
Damit eben in diesem Seinszustand zu sein, den wir durch die Heiligen Drei, durch die drei Meisterfähigkeiten letztendlich erschaffen. Und es war total spannend. Erstmal bin ich beim Seminar angekommen und ich war schon so oft auf Seminaren. Aber das letzte Mal ist lange her. Und seit dem letzten Mal, dass ich auf dem Seminar war, hat sich so viel von mir verändert. Ich bin so viel nahbarer geworden und so viel verletzlicher kann ich mich zeigen, ohne dass ich leichter verletzt werde, ne? Aber ich bin halt einfach, meine harte Eierschale hat sich einfach gut aufgelöst, sozusagen. Und ich habe mich am Anfang sehr merkwürdig gefühlt, weil das war wie zum ersten Mal auf dem Seminar sein. Die ersten paar Stunden mit Leuten sprechen und ankommen und so waren erstmal sehr merkwürdig. Trotzdem ist es mir relativ gut gelungen, einfach nur präsent damit zu sein und das halt fließen zu lassen. Und je länger das Seminar ging, und ich habe es mir dann halt auch immer mal wieder mehr in den Fokus geholt, beziehungsweise aus dem Fokus geholt, wenn man es eigentlich genau sagt, ging es immer besser, dass ich einfach mit dem, was da gerade war, sein konnte, ohne dass mich das beeinflussen muss. Also ich habe ein Gespräch geführt und häufig in einem Gespräch fängt ja dann schon ein kleines Gefühl in mir an oder ein Widerstand oder ich habe ein Wort gesagt, dann fällt mir auf, das meine ich nicht ganz so und dann, ne, da kommen ja ganz viele, in jedem Moment ganz viele kleine Widerstände, die unser System eigentlich zulässt. Und dann habe ich die immer wieder einfach sein lassen, ohne darauf einzusteigen. Ich war präsent, ich war im Hier. Ich habe geredet, ich war im Kontakt, ich war aber nicht in der Identifikation mit diesen Gefühlen. Und bin immer nur so ganz, 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 ganz kurz, bis es mir bewusst wurde, dass da ein Gefühl ist. Und dadurch war es so unglaublich gut möglich, dass wirklich so viel einfach durchgeflossen ist an Gefühlen, die sonst mich blockiert hätten, die mich sonst aus dem Fluss gebracht hätten, die mich sonst in irgendeinen Zustand gebracht hätten. Und was ich auch auf diesem Seminar erlebt habe, so wie noch nie zuvor, ist, wie Menschen, die eigentlich überhaupt nichts mit Spiritualität am Hut haben, vor allem Männer, wo ich ja eigentlich, wo wir hauptsächlich Frauen ansprechen, weil die typischerweise offener sind, auch näher an der spirituellen Erfahrung durch ihr emotionales Wesen. So viele Männer, die gar nichts damit am Hut hatten, haben, wenn ich über das, was ich mache, geredet habe, total aufmerksam zugehört und dann noch Nachfragen gestellt und sich interessiert. Teilweise 3 Reihen weiter hinten, wenn wir im Seminarraum saßen in der Pause, hat dann noch jemand zugehört, der quasi schon fast außer Reichweite war, der es gerade noch so hören konnte. Und der hat voll aufmerksam sich zu mir gedreht und auch alles ganz interessiert angehört. Und da war so viel, es war so magisch. Ich habe eigentlich nur meinem Nachbar, der hat gefragt, was machst du eigentlich, Enrico? Angefangen zu erzählen und plötzlich ging dieser Kreis immer größer. Aber ich habe das gar nicht forciert oder gewollt oder geplant oder so, sondern ich war einfach so sehr im Fluss, dass das reine Sein, was ich bin, diese magnetische Wirkung hatte, die halt auch immer beschrieben wird. Wo mir wieder so klar wird, wie wesentlich es ist für diese ganze Fülle und das ganze Glückseligkeiten, alles, was die Leute sich von der Spiritualität versprechen, dass sie dafür eben nicht mit dem Ich-Gefühl im Weg stehen dürfen und etwas Spezielles haben und erreichen, sondern einfach den Ausdruck ihrer Essenz so erlauben, wie er ist, präsent im Jetzt. Und das macht, ja, ist einfach so ein krasser Unterschied auf allen Ebenen. Auch, dass, wie gesagt, Menschen auf einmal Interesse haben, die eigentlich von dem, wie ich sonst das in meinem Leben erlebt habe, einfach da kein Interesse daran hatten. Die haben mich vielleicht nicht verurteilt, aber die waren auch eigentlich nicht so, ach, naja, okay, Spiritualität, irgendwie, wenn sie selbst ankommen, naja, lass den mal machen, ist jetzt nicht so meins, mein Leben ist okay, weißt du, so eine Neutralität gibt es da normalerweise, aber es war wirklich Interesse da. Menschen, wo es sonst nicht da war, so von der Menschentypen. Das ist super interessant, was sich tut, wie das Leben sich neu um dich formt, sozusagen. Ja.
Ja, oder durch dich
Oder
formt.
durch mich, ja. Das
Ja.
ist ein schöner Ansatz. Du hast eben gesagt, diese Aussage, mein Leben, darauf geht Eckhart Tolle in dem Buch auch ein. Er sagt, dass diese Formulierung, mein Leben selbst, ja schon eigentlich die Trennung überhaupt ist und vielleicht eine der ursprünglichsten Trennungen, die wir machen.
Oh
Weil
ja.
wenn ich sage, mein Handy, dann gibt es mich und das Handy. Und wenn ich sage, mein Leben, dann gibt es mich und das Leben. Ich bin vom Leben getrennt.
Ja.
Er sagt, ich bin das Leben, nicht mein Leben. Das ist so eine Trennung, die dann in uns stattfindet, die so ganz merkwürdig ist. Und man kann diese Trennung natürlich wieder loslassen, dass man sich als Leben erlebt, statt über das Leben zu denken und das Leben zu kontrollieren und auf das Leben einwirken zu wollen, wie ein zweites Etwas zu erleben, dass ich das Leben bin, dass sich durch mich und alles um mich herum ausdrückt, wobei ja alles um mich herum auch eigentlich ich ist. Das ursprüngliche Ich, nicht das Ich-Gefühl Ich. Jetzt wird
Genau,
es
und
wieder
da kommen wir
philosophisch.
nämlich zu dem Eigentlichen, wo ich jetzt gerne noch mit dir hin möchte, weil das ist ja auch in allen Schriften, dieses Ich bin, ist sozusagen die reinste Form der Meditation zum Beispiel, ne? Dass ich bewusst bin, dass ich bin.
Das Sein
Das,
als solches.
genau. Und da, also ich weiß gar nicht, welcher Autor das ist, der unterscheidet immer zwischen einem kleingeschriebenen Ich und einem großgeschriebenen Ich. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich fand damals die Idee ziemlich gut, das mal so zu unterscheiden. Und das Ich-Gefühl, was Leiden hervorruft, ist das kleingeschriebene Ich. Das bezieht sich sozusagen auf meine Person, auf meine Identität, auf meine Umstände, auf meinen Besitz, also auf mein Haben.
Oder auf mein Ego, ne?
Und dann gibt es noch das Ich bin, was das pure Sein beschreibt. Ja. Und das ist ja nicht getrennt, sondern das ist ja das All-Eins-Sein.
Das ist ja der Fluss.
Also ich bin mir bewusst, dass ich bin. So, das ist ja letztendlich dann das, was übrig bleibt und da drin ist keine Trennung mehr, weil es existiert außerdem, ich bin nichts anderes.
Ja.
Und das ist aber etwas, was für unseren Verstand so schwierig ist, weil das Wörtchen ich jetzt enthalten ist, macht der Verstand halt daraus direkt eine Personifizierung des Ich Bins
Dann wieder
statt,
eine
ne?
Trennung von dem anderen.
Genau. Und das finde ich daran super schwierig, erstmal auseinanderzuhalten. Damit habe ich echt auch jahrelang in Meditation immer wieder gesessen, um ganz genau diesen Moment, wo ist dieses kleine Ich und wo ist das große Ich und unterschiedlich nehme ich die wahr. Und das große Ich bin ist sowas wie allgegenwärtig, alles durchdringend, ewig, unendlich, grenzenlos.
Und eigenschaftslos
Und
eigentlich.
eigenschaftslos, also eigentlich das, was auch mit Gott bezeichnet wird.
Also quasi nicht greifbar ist mit eigenschaftslos gemeint, ne?
Genau, und das kleine Ich bin, oder am besten sagt man gar nichts mehr mit Ich bin, das kleine Ich, was mir meine mich benutzt und sich abgrenzt und Dinge für sich beansprucht, das ist eben aus diesem Ego heraus und das ist das, was das Leiden erschafft. Ja.
Ja.
Ich bin gerade so im Gedanken so stecken geblieben. Ich bin letztens für ein Interview, also für einen Online-Kongress interviewt worden. Und am Ende fragte mich mein Interviewpartner, ob ich denn alles sagen konnte, was ich sagen wollte. Also, ne, so das Interview war fertig und dann war so diese Frage, ob ich alles sagen konnte, was ich sagen wollte. Und dann saß ich so einen Moment da und habe ihn angeguckt und habe gesagt, also ich kann die Frage gar nicht beantworten. Ich kann aber sagen, dass ich in dem Moment, als ich all das gesagt habe, was ich sagen wollte, vollkommen im Fluss war mit dem, was gerade gesagt werden wollte. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht, ob das alles war, was ich sagen wollte. Also so. Und dann hat er mich angeguckt, hat gelacht und hat gesagt, das wäre irgendwie auch eine total schöne Formulierung. Also er für seinen Teil könnte sagen, dass es ein sehr gutes Gespräch war. Er war berührt, er hat was Neues erfahren. Und deswegen denkt er, dass es auch für die Zuschauenden gut ist. Aber ich habe so für mich gemerkt, ich hatte da gar kein kleines Ich, was irgendwas sagen wollte. Und das war ein ganz wundervolles Interview. So.
Genau, dann ist es ja voll im Fluss, ne? Das ist
Ne,
ja dann
genau.
dieses, wo es intuitiv durch einen durchfließt.
So, jetzt kommen wir nochmal. Wie war der Titel von unserem Podcast-Folge heute?
Ich, das Geheimnis des Leids.
Genau.
Ja,
So,
also
jetzt
ich.
darfst du wieder den Bogen schlagen. Sozusagen, wie kann ich. Also als Zuhörender, ne? Zuschauender, wie kann ich das, was Andrea und Enrico jetzt alles gelabert haben, für mich denn nutzen und umsetzen, auf eine Art und Weise, die tatsächlich das große Ich sein lässt?
Also erstmal wird es auf jeden Fall ein Modul oder ein Thema bei uns in der Jahresgruppe werden. Das habe ich schon entschieden und schon auf die Liste geschrieben, weil es so wesentlich ist und ich da so viele Eckpunkte und Stellen habe, wo man halt tatsächlich tiefgreifend angehen kann. Ich schaue ja immer, wie kann ich den spirituellen Weg auf die wichtigsten Eckpunkte kürzen, die, wenn man an diesen ansetzt, sich gleich ganze Sachen damit verändern. Also in dem Bild des Baumes wäre es ja so, viele schneiden Äste ab. Dann ist aber der Baum immer noch da, der wächst weiter, es kommen neue Äste. Wenn man den Stamm abschneidet, das ist viel aufwendiger und dann wird vielleicht der Stamm trotzdem noch mal weiter wachsen. Wenn ich ihn aber an den Wurzeln aushebe, dann ist die Chance groß, dass der Baum wegbleibt sozusagen. Und ich schaue immer, wo sind die Wurzeln der Themen? Und dieses Ich-Gefühl halte ich für eine wesentliche Wurzel, die, wenn sie mir ins Bewusstsein kommt, mir im Alltag einen relativ kurzen Übergang ermöglicht zwischen identifizierten Gewahrsein, Ich-Gewahrsein sozusagen, und Ich bin-Gewahrsein, wie du es genannt hast, also zu dem Seinszustand überzugehen. Und ich habe jetzt zum Beispiel in der Arbeit das auch schon ein bisschen eingebaut. Ich hatte gestern einen Termin mit einem unserer ganz tollen Einzelbegleitungskundinnen und
Wir haben übrigens nur so tolle.
naja.
Wir haben nur super tolle Einzelkunden,
Das wollte ich ja
Kundinnen.
damit ausdrücken.
Naja, ich dachte halt, bevor du es jetzt nur auf einen beziehst, ich
Nee,
finde,
deshalb habe
wir
ich
haben
dann
echt
nochmal
gerade
gegendert
rundherum
mit.
echt so, macht einfach ganz viel Freude gerade.
Ja.
Ja.
Und da haben wir zuerst quasi wahrgenommen im Gewahrsein die Gefühle, die da waren. Dann habe ich ihn gefragt, kannst du anerkennen, dass das nicht du bist? Kannst du das Ich-Gefühl wieder rausnehmen, sozusagen? Und der hat ja schon viel vorher gelernt und gemacht, das fällt ihm ja schon alles ganz einfach. Und dann hat er das Ich-Gefühl rausgenommen und auf einmal war das Gefühl nicht mehr wesentlich und hat es abgezischt quasi. Loslassen musste dann gar nicht mehr passieren. Es war ja schon nicht mehr, ich habe es ja schon nicht mehr festgehalten, ne? Es gab ja kein Ich mehr, was ich dem gebe. Und nachdem dann immer wieder Wahrnehmungen kamen, die mit denen nichts mehr gemacht werden musste, Also eigentlich ist es ja so, wir haben ein schlechtes Gefühl, wir wollen das heilen, wir wollen, dass es uns besser geht, wir wollen uns aufpushen, aber wenn ich aufhöre, diese Gefühle heilen zu wollen, weil ich erkenne, dass das gar nicht ich bin, dann machen die Gefühle auch nichts mit mir und ich muss sie nicht heilen. Dann bin ich ja schon vollständig. So, und das haben wir dann ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass ich den irgendwann gefragt habe, wo finden denn diese ganzen Gefühle statt? Naja, im Körper. Kannst du dem Körper auch mal das Ich-Gefühl nehmen? Und plötzlich gab es diese ganzen Wahrnehmungen im System gar nicht mehr, die ihn stören konnten, weil ja der Körper auch gar nicht mehr er ist. Schließlich haben wir auch das, was übrig blieb als Ich, dem das Ich-Gefühl genommen, weil das, was er als Ich identifiziert hatte, hatte ja Eigenschaften, die der Verstand erkennt. Alles, was Eigenschaften hat, kann nicht ich sein. Also haben wir dem auch das Gefühl genommen und letztendlich waren wir in einem Punkt, wo ja bestimmt 20, 30 Minuten lang geschwebt ist quasi auf Wolken und gesagt hat, dass es so unglaublich frei und schön und hell und so unbedarft und ruhig und das zwischendurch hat das auch mal beschrieben, wie er hängt in seiner Hängematte. Die Hängematte und so hat sich nur später dann auch mit aufgelöst. Aber ich fand das Bild so schön. Er hängt quasi in seiner Hängematte oder sitzt in seinem Liegestuhl und alle anderen Gefühle und Dinge und Wahrnehmungen, die sonst Stress und Probleme machen, sind halt auch irgendwo da. Aber ist ja nicht er. Es war einfach so, wie läuft vorbei. Ne? Und das ist einfach so ein cooles Beispiel dafür, wie viel dann möglich war. Und am Ende, als er die Augen wieder aufgemacht hat, hat er gesagt, es scheint nicht mal die Sonne. Mein Kopf hat mir zwischendurch gesagt, es muss die Sonne scheinen, weil er so viel Licht gesehen hat und es war keine Sonne draußen. Ja, und das ist so eine, vielleicht so eine Idee und Inspiration, wie wenn man lernt, den Seinszustand zu erlauben, bewusst zu sein, dass man mit diesem Bewusstsein einfach nur noch erkennen braucht, dass das, was sich in meinem Bewusstsein gerade abspielt, nicht ich bin. Man braucht gar nicht den Versuch unternehmen, jetzt zu erkennen, was das Bewusstsein ist, weil das fällt, glaube ich, erst richtig auf, wenn man die ganzen Ichs wirklich entfernt hat und das immer und immer wieder. Aber es fällt einem leicht auf, wo man Ich reintut. Und wenn man das wieder entnimmt, dann macht auch ein Gefühl, was wir sonst als unangenehm beschreiben oder was uns sonst in eine Panikattacke bringen würde oder sonst was, keine Wirkung mehr auf das, was tatsächlich ich bin, auf das Bewusstsein, weil ich mich nicht mehr identifiziere, ich vermische mich nicht mehr. Und das ist so der Punkt, wo ich aus Leid aussteigen kann. Und wo ich mit ganz kleinen aufmerksamen Momenten in meinem Alltag einen Unterschied machen kann. Also ich merke das gerade bei Themen, die mich im Alltag dann doch mal noch doll triggern. Es gibt ja immer mal so, es wird ja quasi alles leicht, aber so ein, zwei Themen bleiben irgendwie erstmal, die dann so die Hauptchallenge sind, ne? Ich würde sagen, in einem Jahr hat man bestimmt 50, 60% aller Themen geregelt, in 2, 3 Jahren bestimmt 80, 90%, wenn nicht mehr, auch je nachdem, wie bewusst und wo man herkommt und sonst was, ist jetzt mal nur so über den Daumen geschlagen. Aber dann kann es trotzdem sein, dass noch für ein paar Jährchen so das letzte Prozent an Themen bleibt, weil das in so eine Tiefe ragt, sozusagen, ne? So empfinde ich das zumindest. Und wenn diese Themen da sind, hatte ich es auch häufig sehr schwer, dann gewahr zu bleiben oder nicht getriggert zu sein. Das waren die Momente, wo ich besonders dann nochmal mir Zeit nehmen musste, mich hinsetzen, Augen schließen, richtig loslassen. Alles andere ging ja schon nebenbei bei mir. Und jetzt durch diese Erkenntnis, dass das gar nicht ich bin, kann ich auch bei diesen, ich sag mal, harten Brechern. Ich hab in 9 von 10 Fällen, vorher waren 9 von 10 Fälle schlecht, jetzt sind 9 von 10 Fälle welche, wo ich darunter nicht mehr leide und das Gefühl dementsprechend auch wieder sofort weggeht. Ja.
Ja, ich habe jetzt schon so ein paar, so ein paar kritische Einwürfe, die ich
Ja.
mal noch mit reinschmeißen möchte. Also wenn dieses Ich-Gefühl rausgenommen wird und du nicht mehr so involviert bist, dann könnte man ja jetzt dir unterstellen, dass du nicht mehr wahrhaftig lebst. Weißt du, wie ich meine? Also dass das sowas ist wie eine Isolation, dass das eben sowas ist wie, also dieses Rausnehmen ist einfach ein komisches Wort. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay, dann lass mich antworten, bevor du den nächsten Punkt machst, dass wir eins nach dem anderen hin und her gehen. Typischerweise, weil wir unter den Gefühlen leiden, isolieren wir uns von ihnen. Das heißt, wir verdrängen, wir vermeiden, wir gehen auf Angriff oder sonst was, aber auf jeden Fall sind wir nicht mit dem Leben in Kontakt, sondern wir sind immer wieder mit unserer Idee vom Leben in Kontakt und mit dem, wie wir davon enttäuscht sind, dass es nicht so läuft, wie wir es wollen, mit unserem Versuch, es zu kontrollieren, dagegen zu gehen und sonst wie. Das heißt, aus dem Zustand des, mein Leben in jedem Moment zu vermeiden, ist es mir, wenn ich dieses Ich-Gefühl aus den Dingen nehme, zum ersten Mal möglich, jeden Moment, egal wie der Moment ist, zu erleben. Und das heißt, ich höre auf, nicht mit dem Leben in Kontakt zu sein. Ich fange das erste Mal an, vollständig zu leben. Und es gibt ja auch Untersuchungen von meditierenden Mönchen, wo die festgestellt haben, dass sogar Schmerz, nicht nur Gefühle, auch Schmerz bei denen kürzer, aber intensiver wahrgenommen wird. Sie leiden aber dann auch schon wahrscheinlich nicht drunter. Das ist dann natürlich von Person zu Person auch unterschiedlich, aber es ist so dieses, wir wollen es nicht richtig wahrnehmen, dann bleibt es mehr im Hintergrund. Es ist trotzdem stark genug, ne? Aber es bleibt ein bisschen mehr im Hintergrund, aber es ist viel länger. Das zieht sich teilweise Schmerz durchs ganze Leben. Ein Schmerz kann mich, bis ich tot bin, begleiten. Und wenn ich aber eben jetzt präsent bin, dann nehme ich das, was ist, so wahr, wie es ist. Nicht gedämpft, um es zu vermeiden. Dafür ist es aber auch nicht länger da, als es sein müsste.
Ja.
Und das ist im Fluss sein und nicht mehr alle Pakete mit mir mitschleppen. Okay, nächster Einwand.
Ne, das war einfach erstmal so das, was über diese Wortwahl so aufgetaucht war, weißt du? Ich bin da ganz bei dir. Ich bin sehr, sehr, sehr sicher, dass wenn dieses Ich raus, also das Ich-Gefühl, bleiben wir mal bei diesem Ich-Gefühl, wenn das Ich-Gefühl rausgenommen wird,
Oder wenn
also
wir es halt
klar.
bewusst wahrnehmen, dass das Ich-Gefühl dort nicht hingehört, vielleicht.
Also
Dass das nicht ich
wenn
bin.
eigentlich losgelassen ist, es ist ja eigentlich
Ja,
ein
genau.
Loslassen von diesem Ich-Gefühl, dass das schlagartig alle Beziehungen verbessert. Weil wenn ich irgendwie sage, mein Kind, mein Mann, mein Haus, mein Hund, weißt du, was ich meine? Da passiert auch immer gleich Verantwortlichkeit auch für den anderen mit.
Und
Wenn ich
nicht
aber
Augenhöhe
tatsächlich,
häufig.
bitte?
Und nicht Augenhöhe häufig.
Und nicht Augenhöhe, ja. Und wenn ich dann dieses Mein tatsächlich da raustrenne, dann bleibt halt übrig ein Mensch, ja, den ich zum Beispiel geboren habe, wenn ich jetzt bei dem Kind bin, also den ich in meinem Körper empfangen und austragen und auf die Welt bringen durfte und begleiten durfte, aber dann gibt es keine Besitzansprüche an dieses Kind und was es irgendwie für mich in meinem Leben zu tun hätte, ja, weil es dann frei bleibt. Und ich erzähle mal so einen krassen Moment, wo mir das so deutlich geworden ist, was diese Besitzansprüche mit sich bringen, an Partnerschaften zum Beispiel. Also ich habe meinen jetzigen Partner beim Tanzen kennengelernt und ich war so glücklich damals, dass wir miteinander Tanzpartner geworden sind, ja, weil ich habe damals Tanzpartner gesucht, er hat eine neue Tanzpartnerin gesucht und das hat sich von Anfang an einfach so schön angefühlt zu tanzen, weil er toll führt und ich mich dem Tanzen dann eben so gut hingeben konnte. So, und dann ist er einfach aus diesem, wir sind Tanzpartner, wo einfach das, was er geführt hat, ich habe es gefeiert, ich habe das genossen, ich war einfach glücklich, zum Tanzen zu gehen. Und dann sind wir ein Paar geworden. Und dann ist was passiert, dass wir beim Tanzen plötzlich hakelig wurden. Plötzlich wurden beim Tanzen, waren Dinge nicht mehr so schön und nicht mehr so harmonisch. Und das ist passiert, weil ich plötzlich die Idee hatte, jetzt wo wir ein Paar sind, könnte ich ihm sagen, er ist ja mein Freund, ich kann ihm jetzt also sagen, welche Figur wir gern tanzen. Weißt du, was ich meine? Ich habe also diese Führung nicht mehr vollständig bei ihm gelassen und war nur mit dieser Freude einfach am Tanzen, sondern ich hatte plötzlich Erwartungen und ich habe plötzlich Ansprüche gestellt, weil er mein Freund ist und ich es ihm sagen konnte. Vorher war es ja nicht diese Ebene da. Und das hat dazu geführt, dass wir so einen Monat lang keine Freude beim Tanzen hatten und sogar schon überlegt haben, ob wir aufhören zu tanzen. Und dann habe ich für mich, für meinen Teil festgestellt, woran es liegt, nämlich dass ich plötzlich anders war als vorher. Und dann habe ich das komplett losgelassen. Also immer, wenn wir tanzen gegangen sind, habe ich mich einfach nur noch gefreut, dass ich ihn als Tanzpartner habe und mich führen lassen und keinen Wert darauf gelegt, irgendeine Figur tanzen zu wollen oder auf eine bestimmte Art tanzen zu wollen, sondern mich einfach dem hingegeben. Ich habe das völlig sozusagen bei mir gelassen und es das andere bei ihm. Und wir haben wundervoll getanzt. Über 4 Jahre lang haben wir sehr, sehr viel, waren wir viel beim Tanzen, so quasi bis Corona kam. Und seitdem ist es eher jetzt nicht mehr in so unserer Beziehung. Aber dieser Moment, der war für mich so eindrücklich. Ja, wie etwas, was vorher ein harmonisches Miteinander war, tanzen, plötzlich dazu geworden ist, dass es hakelte und dass es plötzlich Stress und Streit und Frust gab.
Ja.
Nur über dieses Mein.
Das ist ja auch an einer anderen Stelle bei uns total präsent eigentlich. Nämlich die Leute sagen ja immer wieder, ich mag meine Mama, aber ich würde mit der nie zusammenarbeiten können, zum Beispiel. Das ist ein Satz, den ich
Ach
oft
so.
höre. Bei dir wahrscheinlich oft andersrum. Und
Bei mir ist es eher so, oh ja, wie toll, weißt du, oh, das wünschen sich ja eigentlich alle Eltern oder alle Mütter, dass sie sozusagen ganz eng mit ihren Kindern sind. Und ich denke
ja.
immer so, also. Weiß nicht, ob das jetzt damit zu begründen ist. Wenn es nicht
Ja.
passen würde, würde es nicht passen, ne?
Richtig. Und das ist ja maßgeblich darauf zurückzuführen, dass wir, als ich 18 geworden bin und du mit meiner großen Schwester natürlich auch, wir dieses Ritual gemacht haben, dass du als Mutter abgelöst wurdest, sozusagen, dass du nicht mehr in der Mutterrolle bist.
Ja.
Und wäre das nicht geschehen, dann hättest du ja auch noch, das ist quasi auch, was Eckhart Tolle beschreibt, ne? Er sagt, dann gibt es Mütter, die ihren Kindern noch mit 40 Jahren, wenn die Kinder 40 sind, sagen, ich weiß, was gut für dich ist und mach doch mal dies und mach doch mal jenes. Also wo sie immer noch diese Idee haben, das Kind zu führen und ihre Ich-Vorstellung auf das Kind zu projizieren und das quasi nicht einfach so anzunehmen und zu akzeptieren, wie es ist. Und bei uns war ja genau dieses, wo mit 18 Jahren diese Freistellung aus der Mutterrolle und für mich Freistellung aus der Sohnrolle, so ein wesentlicher Punkt. Das hat natürlich nicht vollständig gereicht, so wie wir es damals gemacht haben. Wir mussten dann später schon und hier und da nochmal nacharbeiten. Aber ich finde das eigentlich ein super passendes Beispiel. Und das ist eigentlich der Knackpunkt, wo ich sage, deshalb können wir so zusammenarbeiten, weil wir beide eben auf Augenhöhe sein können, weil wir beide Erwachsene sein können, weil wir beide miteinander ein Geschäft führen können und nicht du die ganze Zeit Mutter bist und ich die ganze Zeit Sohn.
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Sonst wäre das hier nichts geworden, das stimmt. Und wir haben es natürlich auch in vielen Momenten auch dann immer noch mal in Frage gestellt und auch gerade geruckelt, ne? Also
Ja, und es gab auch
Verantwortlichkeiten
nochmal
geklärt.
Momente, wo alte Gefühle hochkamen oder so. Also, das gab es ja alles, dann durften wir schon noch ein paar Mal nachjustieren. Das ist jetzt nicht so, dass nur die Entscheidung und alles war tutti, aber es ist schon auch von Anfang an, denke ich, deutlich außergewöhnlich lockerer gewesen als bei vielen anderen, weil ich glaube, dass du auch schon von vornherein eine ziemlich offene Art hattest, uns Kinder sein zu lassen. Wo viele,
Ja,
glaube ich, sehr viel enger sind.
ich habe ja mal irgendwann die These aufgestellt, dass wenn man sozusagen aus der Mutter- oder Elternrolle heraus die Kinder so ab 13, 14 tatsächlich in diese Eigenheit gehen lässt, in der sie sind, also energetisch sind, dass man dann Pubertät verhindern könnte. Habe ich mal
Warum das
irgendwann
Rebellieren nicht mehr
gesagt.
stattfinden muss, ne?
Genau, weil das, was ja eigentlich, also als Bild, ne, wenn das Baby wächst in der Mutter heran, das heißt, es ist eine kleine Kugel innerhalb der Mutterkugel, sage ich, bleib ich jetzt mal so, ja, dann wird dieses Baby geboren und diese kleine Kugel sozusagen bleibt aber noch in dem Energiefeld der Mutter ungefähr bis es 1,5 bis 2 ist. Dann löst sich diese Kugel immer mehr aus dem Energiefeld der Mutter raus und wird selbstständig. Und spätestens bei Mädchen ist es so mit 10 bis 12 Jahren, ist es wichtig, dass diese Mutter diese Trennung auch mit unterstützt, dass diese Tochter tatsächlich auch ihre eigene Energiekugel sozusagen voll in Verantwortung nimmt. Und bei Jungs ist es ein bisschen später, da ist es vielleicht so um die 14, 12 bis 14, aber auch da, es kann unterstützt werden von den Müttern und es nicht nur kann, es sollte unterstützt werden, dass dann sozusagen dieses Rausschieben auch vollständig geschieht. Also ich bin ich und du bist du. Also das ist zwar jetzt eine Trennung und das passt hier vielleicht auch mit diesem Ich-Gefühl gar nicht hier so ganz rein, aber energetisch ist das so ein wesentlicher Prozess. Und wenn das tatsächlich stattfindet und zwar von der Mutter und von dem Vater her, dann müssen die Kinder nicht so hart dafür kämpfen, dass sie ihr eigenes Ich sein dürfen.
Ja.
Ja, weil das macht ja viel Rebellion, das macht ja dieses ganze Infragestellen, das macht ja diese
Ja.
ganze Abgrenzung dann erst.
Ja, und es kommt
Okay.
noch mehr dazu, also auch von Eckhart Tolle jetzt aus dem Buch, weil er ja auch darüber redet. Einmal sagt er, dass die Kinder häufig einen großen Groll und eine große Wut gegenüber den Eltern empfinden, die
Ja.
sich zu großen Teilen daraus bezieht, dass die Kinder einfach den Wunsch haben, gesehen zu werden und mit den Elternteil zusammen in einem echten Kontakt zu sein. Weil aber die Eltern in der Elternrolle sind und nicht sie sind. Sie haben das Ich-Gefühl der Mutterrolle oder der Vaterrolle gegeben und spielen dann diese Rolle. Und deshalb kann
Ja.
kein echter Kontakt stattfinden, wo die Kinder sich nichts mehr wünschen als einen echten Kontakt sozusagen von Essenz zu Essenz. Und das führt ja dann da schon zu einem großen Aufstau von Wut und Rebellion und allem. Und dass dann diese Rolle noch beibehalten wird, bringt das Ganze natürlich zum Platzen. Und für die Eltern ist es so, dass aber das Ich-Gefühl einen großen Wert und eine große Fülle in das Leben bringen kann. Also nicht unbedingt eine Fülle von echter Erfüllung, aber schon etwas von Identität und Aufgabe und Platz. Viele wissen ja nicht, wo sie hingehören, aber wenn du ein Kind hast, dann hast du ja quasi nicht mehr viel Platz für was anderes außer Mutter sein, sage ich mal, ja, oder Vater sein. Zumindest am Anfang ist ja quasi das Fulltime-Job. Und das gibt so viel Inhalt, der dann ja nach und nach wieder fehlt, so dass sich dann Leute ihr ganzes Leben lang wünschen, eigentlich immer noch die Mutter oder der Vater zu sein, weil ihnen das so viel Identität gegeben hat, so viel zum Festhalten. Und das aufzugeben, würde ja viel Leid ersparen, viel Möglichkeit geben, mich selbst zu erkennen, was ich eigentlich bin, und dem Kind wiederum natürlich ermöglichen, mit mir in einen echten Kontakt zu treten und sich selber auch zu erkennen und nicht quasi mein Versuch immer, sich mit dem Kind zu vermischen und das Kind immer sich rauszumischen, sozusagen.
Ja,
Ich
das
finde, das
braucht
passt
echt
schon gut.
viel, da braucht viel Bewusstsein, ne? Also viel Bewusstheit darüber.
Ja.
Ich habe ja nachdem, also ne, Vanessa ist ausgezogen, du bist ausgezogen, der Hund ist gestorben, ich hatte keine Partnerschaft und dann habe ich eine Zeit gehabt, da habe ich da gesessen und ich habe rückgeschaut und habe festgestellt, ich habe 27 Jahre sozusagen in Partnerschaft als Mutter, als Hundebesitzerin. Mein Tagesablauf, meine ganze Ausrichtung war sozusagen für Partnerschaft, für Familie, um diesen Hund sorgen. Und nach 27 Jahren saß ich plötzlich da und hatte keinen Plan. Und also dieses, was will ich eigentlich tun jetzt in diesem Moment? Wie sieht mein Wochenende aus, wenn ich nur ich bin? Und das war irgendwie total schräg. Und ich habe auch richtig gemerkt, wie anstrengend das war, weil ich einfach immer sozusagen, der Hund hatte bestimmte Zeitpläne, weißt du, wann er raus muss, wann er fressen kriegt. Darüber hat man Leute getroffen. Also das war so krass, einfach dieser Moment da zu sitzen und zu merken, jetzt bin ich ganz auf mich geworfen und wer bin ich eigentlich nach 27 Jahren und wie würde mein Tagesablauf aussehen, wenn ich nur ich bin? Ja.
Ja.
Also da ist ganz, ganz viel Bewusstheit wichtig und das macht auch das vielleicht nochmal ganz rund, dass wir immer sagen, Bewusstseinserhöhung hat halt auch zur Folge, dass Dinge leichter werden, weil eben mit zunehmender Bewusstheit diese Trennung ja immer mehr wegfällt. Ja? Bewusstseinserhöhung macht, dass die Trennung weniger wird und
Genau.
dass das Ich-Gefühl dadurch eben weniger präsent sein kann, weil wenn ich jetzt allumfassende Liebe wahrnehmen kann und mich darin finde, also mich darin
Erkenne.
erkenne, danke, dann ist ja einfach nicht mehr viel Platz für diese ganze Trennung und deswegen ist dann die Anhaftung viel weniger und deswegen fällt Loslassen leichter. Also
Ja.
da kommt dann wieder alles so zusammen.
Das heißt, innerhalb der Matrix gibt es die Menschen, die quasi mit diesem Ich-Gefühl sich ihr Leben leidvoll ermöglichen. Und dann gibt es die Menschen, die wollen vom Leid weg und nehmen dann das Ich-Gefühl auf ihre Qualitäten, ihre Leistungen und sonst was, wollen immer besser werden und kommen damit aber aus dem Leid nicht raus, weil sie immer weiter ein neues Ich-Gefühl machen. Auf dann halt die bessere Persönlichkeit mit mehr Charisma, mit mehr Skills, mit mehr Fähigkeiten, Freunde zu gewinnen oder sonst was. Aber
Ja,
es wird
höheres
immer.
Bewusstsein, ne?
Ja, deswegen.
Aufsteigen,
Ja, in
das
der
geht auch
Idee, ja,
alles.
es passiert ja dann häufig nicht wirklich. Und außerhalb der Matrix erkenne ich zuerst einmal, was ich alles nicht bin, und darin dann die Möglichkeit, dass ich alles bin.
Genau. So, jetzt ist das wundervolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, war toll. Danke.
Gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Und wie das genau in unsere Jahresgruppe kommt, können wir ja noch mal quatschen.
Auf jeden Fall. Genau.
Super, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.